Der heutige Predigttext stammt aus dem ersten Johannesbrief, dem fünften Kapitel, die ersten vier Verse. Und die lese ich mal vor. Wer glaubt, Jesus ist der Christus, hat Gott zum Vater. Und wer seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die ja denselben Vater haben. Ob wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran. Wir lieben Gott und halten seine Gebote. Denn unsere Liebe zu Gott äußert sich darin, dass wir seine Gebote halten. Und es ist nicht schwer, seine Gebote zu halten. Denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt die Welt. Dabei ist es unser Glaube, mit dem wir diesen Sieg über die Welt erringen. Drei Gedanken möchte ich euch zu diesem Text mitgeben. Und der erste Gedanke heißt der Christus. Wir haben uns gewöhnt, normalerweise zu reden von Jesus Christus, so wie auch von Ralf Berger und Hermann Mustermann und Sarah Musterfrau. Aber das stimmt gar nicht so richtig. Es ist eigentlich gar nicht ein korrekter Nachname, wenn wir von Jesus Christus reden. Und hier in diesem Text kommt das ganz deutlich. Wer glaubt nicht an Jesus Christus, sondern wer glaubt, Jesus ist der Christus. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ob wir von Jesus Christus reden und dann ist das einfach nur ein Nachname, oder ob wir von Jesus, dem Christus, reden. An manchen Stellen in den Briefen wird das auch auf einmal umgedreht, da sagt Paulus dann Christus Jesus. Und das kommt dann einem so ein bisschen komisch vor, weil einem das kommt wie diese Aufzählung, die man so auf irgendwelchen Listen hat. Berger Ralf, ja. Mustermann Sarah, ja. Oder so. Es ist also ganz wichtig zu sehen, dass diese Nennung Jesus Christus oder Jesus ist der Christus, dass das nicht einfach nur eine Namensbezeichnung ist, auch wenn es für uns wie ein Eigenname geworden ist, sondern dass es quasi eine Eigenschaftsbezeichnung ist. Die Eigenschaft einer ganz bestimmten Person. Jesus ist der Christus. Und das Wort Christus ist das griechische Wort. Eigentlich heißt es der Messias, Mashiach, das ist der Gesalbte. Und bei ganz vielen Leuten, die einen jüdischen Hintergrund hatten, kamen da ganz viele Hintergrundinformationen hoch. Wenn die also hörten, da redete einer von Jesus, dem Christus, dem Messias, dem Gesalbten, dann hatten die schon eine gewisse Vorstellung. Das ist ungefähr so, wie wenn wir an irgendwelche Personen denken, die in einem bestimmten Kontext erwähnt werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer Person reden würden und sagen würden, Sarah Mustermann, die ist ja Satirikerin, dann würden wir jetzt auf einmal denken, okay, worüber macht die Witze? Und darf sie alles sagen oder darf sie alles nicht sagen? Und genauso ist es in der damaligen Zeit gewesen, dass für alle die, die wussten vom jüdischen Glauben, dass sie eine gewisse Vorstellung hatten, was der Christus ist. Die Vorstellungen unterschieden sich, aber was ganz, ganz klar war, ist, dass der Christus die zentrale Person Gottes ist. An dieser Person geht kein Weg daran vorbei. Niemand und nichts ist auch nur annähernd so wichtig, so interessant, so maßgebend wie der Christus. Und es gibt unterschiedliche Eigenschaften, die Menschen dann diesem Christus zugeschrieben haben. Manche haben erwartet, dass der Christus, der Gesalbte, so wie der gesalbte König David auftreten wird. Das heißt, er wird ein sehr machtbewusster, ein sehr starker Mann sein, der sehr viel Kämpfe hat und der militärisch große Erfolge hat. Andere werden viel stärker in Richtung Prophetie und Religion gedacht haben und werden sich vorgestellt haben, der Messias, das ist der, der zwar auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise besonders etwas für das Volk Israel herausschlägt, aber er wird auf alle Fälle erstmal sehr präsent sein als derjenige, der zwischen Israel und Gott vermittelt, so wie Mose, der einerseits ja das Volk befreit hat, aber andererseits noch viel interessanter dem Volk die Gebote gegeben hat und ihnen gesagt hat, wie sie leben sollen. Und so gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Christus, was Messias bedeutet. Wenn wir als Christen reden davon, Jesus, der Christus, wenn wir sagen, das Entscheidende ist, dass wir an Jesus, dem Christus glauben, dann ist das, glaube ich, erstmal auch, dass wir sagen müssen, es geht an Jesus kein Weg dran vorbei, sondern Jesus ist die zentrale Person unseres Glaubens. Es gibt Mengen von Leuten im christlichen Glauben, die vielleicht wichtig sind, aber Jesus ist durch keine dieser Personen ersetzbar. Und es ist auch nicht so, dass irgendeine andere Person ein Maßstab sein könnte für das, was Jesus gesagt hat, sondern das, was Jesus gesagt hat, ist der Maßstab für das, was wir sagen, tun und handeln. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und Johannes sagt, wer Jesus als den Christus ansieht, als die zentrale Figur, die, die den Kontakt zu Gott herstellt, die, die eindeutig sagt, wo es lang geht, von dem sagt er, das sind die, die letzten Endes Gott zum Vater haben. All das, was wir in unserem christlichen Glauben von uns behaupten, hat letzten Endes seine Wurzel in Jesus Christus. Wenn wir von Schuldvergebung reden, hat das die Wurzel im Glauben an Jesus, an dem, was er am Kreuz getan hat. Wenn wir reden von einem ewigen Leben, einem Leben nach dem Tod, hat das seine Wurzel in den Glauben an Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist. Wenn wir glauben an bestimmte Gebote, an bestimmte Dinge, von denen wir sagen, die sind für uns Christen wichtig, dann sind das Dinge, die sich ergeben haben aus dem Handeln, aus dem Leben oder aus der Lehre Jesu. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Jesus Christus in das Zentrum hineinsetzen. Und alles andere, was wir sonst noch so eigentlich betreiben, muss in irgendeiner Form eigentlich auf Jesus bezogen sein. Okay, das ist der erste Gedanke. Jesus ist nicht Jesus Christus, sondern Jesus ist der Christus und der am besten groß geschrieben. Das kann ich leider nicht aussprechen, aber das ist damit gemeint. Jesus ist der Christus. Und von dem sagt Johannes, wer das glaubt, der sagt, der hat Gott zum Vater. Und das hat eine ganz besondere Auswirkung. Er sagt, wer seinen Vater liebt, also Gott, den Vater Jesu, liebt auch seine Geschwister, die ja denselben Vater haben. Das heißt, Johannes kommt an dieser Stelle jetzt zu seinem zweiten großen Thema. Und dieses zweite große Thema ist die Liebe. Woran äußert sich der Glaube? Worin drückt sich der Glaube an Christus aus? In der Liebe zu Gott, dem Vater, und in der Liebe zu den anderen Gläubigen, die jetzt meine Geschwister sind. Und das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, wo ich gedacht habe, soll ich das jetzt sagen oder nicht? Weil das nämlich fummelig ist. Überlegt mal, wenn man so allgemein vom Christentum redet, oder sicherlich auch das, was ihr so spontan als erstes so nennt über Christentum, was ist Eigenschaft von Christentum? Dann würden wir wahrscheinlich sagen Nächstenliebe. Und wenn man dann fragen würde, wer ist der Nächste, würden wir ganz schnell sagen, ja, die Liebe des Christentums, der Nächste ist jeder x-beliebige, so wie in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Den du auf dem Weg zum Gottesdienst in der Straßenbahn findest, der Hilfe braucht, das ist dein Nächster oder so. Egal, ob du den kennst oder nicht, egal, welche Religionszugehörigkeit der hat, egal, ob es dein Lieblingsmensch ist oder nicht, vollkommen unbeliebig, das gilt. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir sehr stark hinausbringen in die Welt. Wir Christen sind beauftragt, alle Menschen zu lieben. Und das ist auch nicht falsch. Aber interessant ist, und das, finde ich, hört man relativ selten, dass es viele Bibelstellen gibt, wo davon die Rede ist, dass die allererste Liebe, die erste Verpflichtung, erstmal den eigenen Leuten gilt. Fühlt sich das jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das so sage? Das fühlt sich so ein bisschen an wie, müssen wir uns um uns selber drehen nur oder so. Darum kann es ja gerade nicht gehen. Aber es steht hier drin, oder? Johannes redet nicht von anderen Leuten, sondern er redet erstmal von den Christen. Und das Interessante ist, wenn wir gucken in der Apostelgeschichte, wenn darüber berichtet wird, was die Menschen, die von außen auf die Christen, auf die neu entstehende Christengemeinde, was die Leute beeindruckt hat, dann beeindruckt die, wie lieb sie sich haben, wie sehr sie sich umeinander kümmern. Nicht, wie lieb sie ganz Jerusalem haben, sondern wie lieb sie sich haben. Ich will jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber ich glaube, wir müssen sehen, dass unser Auftrag, Liebe zu geben und als Christen vorbildlich zu leben, nicht nur in der Welt gilt, also bei all den Menschen, mit denen wir gar nichts zu tun haben, sondern auch bei den Menschen, die wir lieben und die uns nahe liegen. Und manchmal sind doch das die Menschen, die echt am schwierigsten sind, oder? Könnte es nicht tatsächlich sein, dass es manchmal auch echt leichter ist, den Typen in der Straßenbahn irgendwie mit Liebe zu begegnen, als deinem Ehepartner, deinen Kindern oder deinen Eltern oder so, mit denen du eine ewig lange Geschichte hast und diese Geschichte belastet von vielen Sachen, Dingen und Seuchen ist? Wie viele Kinder gibt es, die sagen, ja, mein Papa war Pfarrer und er hatte für alle in der Gemeinde Zeit, aber er hatte für mich nicht Zeit? Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, versteht mich nicht falsch. Ich will nur deutlich machen, unsere Verantwortung als Christen gilt auch für unsere Familien, für die Menschen, die wir lieben und für die Christen um uns herum. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist auch eine Art von Herausforderung, weil die Menschen, die einem näher stehen, können auch einen mehr verletzen und können auch einen mehr angreifen und mehr auf den Keks gehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Christen untereinander angemessen mit uns umgehen und auf uns achten und uns wahrnehmen. Johannes argumentiert so, indem er sagt, ihr habt ja alle den gleichen Vater und deswegen muss das bei euch auch sein. Also, einfach nur mal ein ganz kurzer Antitsch irgendwie, wenn ihr an Liebe denkt, die wir als Christe praktizieren sollen, wenn wir Liebe weitergeben sollen, es sind nicht nur die wildfremden Leute, die Leute, an die wir im ersten Moment gar nicht gedacht hätten, damit gemeint, sondern es sind auch die Leute damit gemeint, die uns irgendwie am Herzen liegen, aber vielleicht auch manchmal relativ anstrengend sind. Auch die sind damit gemeint. Liebe ist ein relativ schwieriges Wort, weil viele Menschen sehr viele unterschiedliche Dinge sich darunter vorstellen. Und wie wir Liebe ausdrücken, ist auch relativ schwierig. Jetzt ist meine Frau gerade hier, aber ich erzähle das trotzdem. Ich wollte meiner Frau eine Freude machen und habe ihr eine Computermaus gekauft. Irgendwie. Ja, also ich hatte auch den Auftrag. Irgendwie. Und dann habe ich mir die Computermäuse angeguckt und habe gedacht, das ist eine Computermaus für meine Frau, also soll das auch eine sein, die schön ist. Also die Tasten müssen richtig schön weich gehen, das muss ein schönes Klicken haben, die muss griffig in der Hand liegen und und vielleicht ein bisschen Gummierung, aber nicht diese Billiggummierung, die wo nach der Zeit durch den Hautschweiß das so klebrig wird, sondern richtig schön. Irgendwie, ne? Solides Teil. Ich meine, klar, so eine richtig solide, ordentliche Maus kostet auch ein bisschen Geld irgendwie. Ne? Ich meine, nicht zu viel Geld, weil ich sollte ja nicht so viel Geld ausgeben, aber irgendwie die billigste Maus geht nicht. Ne? Komme ich nach Hause, präsentiere meiner Frau die Maus und meine Frau sagt, ja, was hast du denn da gekauft? Ich wollte doch eine billige Maus. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber geschritten. Das zeigt, dass wir, was wir unter Liebe und Präsentieren von Liebe verstehen, unter Umständen unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich habe meine Liebe in diese Maus hineingetan und meine Frau hat es nicht gesehen. Und so kann uns das bei ganz vielen Sachen passieren. Ne? Wer weiß, wenn wir jetzt endlich fragen würden, wer weiß, was die alles erzählen würde, wo ich das alles nicht gesehen habe. Oder wo meine Kinder das nicht mitgekriegt haben. Wo ich versucht habe, was für sie zu machen. Oder wo meine Kinder was für mich gemacht haben. Und ich habe gesagt, ja, schönes Bild, zack, weg. Ich habe da schon so viel von rumliegen oder so. Weil wir sehr unterschiedliche Vorstellungen von Liebe haben. Und wenn wir dann noch kulturübergreifend sind, ist das auch nochmal deutlich anders, wie man Liebe ausdrückt und was man unter Liebe versteht und was man als angemessen empfindet, um Liebe auszudrücken. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum dann auf einmal nach Liebe auf einmal die Gebote kommen. Weil eigentlich ist es zumindest nach meinem Verständnis, aber ich vermute, euch geht es auch ähnlich so, dass Liebe und Gebote irgendwie nicht so Partner sind, die automatisch zusammengehören. Und Johannes sagt aber, denn unsere Liebe zu Gott äußert sich darin, dass wir seine Gebote halten. Und ich habe überlegt, was ist die Verbindung zwischen Liebe und Gebot? Und mir sind zwei Verbindungen eingefallen. Die eine Verbindung ist, dass Liebe auch was hat, damit einen Menschen zu respektieren und ihn ernst zu nehmen. Und wenn dem Menschen etwas wichtig ist, was er nicht haben will oder was er unbedingt haben will, dann sollte eigentlich ein guter Ausdruck von Liebe sein, das zu respektieren. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn Gott sozusagen Dinge hat, von denen er sagt, die verletzen mich, die tun mir weh, die möchte ich nicht, dann ist ein Ausdruck von Liebe gegenüber Gott, dass wir das einfach respektieren. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, wo wir uns denken, ey, ich verstehe es echt gar nicht, warum das Gott so wichtig ist. Dann ist es sozusagen eine Frage der Liebe, dass wir sagen, okay, aber weil du Gott dir das wichtig ist, respektiere ich das. Da ziehe ich die Nummer durch, auch wenn ich selber nicht 100% überzeugt bin. Und ich glaube, der andere Grund ist der, dass weil wir Liebe sehr unterschiedlich verstehen können und vielleicht sehr unterschiedliche Maßstäbe für Liebe haben, dass uns Gottes Gebote helfen, sozusagen einen gewissen gemeinsamen Grundlevel zu haben, was wichtig ist in der Liebe und was nach Gottes Verständnis Liebe bedeutet. Die Gebote Gottes geben uns also eine grundlegende göttliche Ausrichtung, was eigentlich Liebe bedeuten soll nach dem Verständnis Gottes. Manches ist uns vielleicht davon bekannt, aber vielleicht gibt es manchmal auch den einen oder anderen Gedanken, der uns fremd ist oder der uns nicht ganz so glatt runtergeht. Zum Beispiel, Gott lädt alle Menschen zum Glauben ein. Das ist, finde ich, so ein Gedanke, den finden wir alle sicherlich gut. Aber jetzt denkt mal an eure persönlich meistgehasste Person. Und stellt euch vor, die ist Christ und im Himmel werdet ihr sie treffen. Sie wird gleich neben euch sitzen im Zug in den Himmel. Da fragt sich schon wieder, kann das wirklich sein, dass Gott jeden meint? Oder sollte man mit Gott nicht da nochmal ein kurzes Gespräch drüber führen, wen man ausschließen sollte? Also an manchen Eckdaten, glaube ich, wird es klar, dass wir vielleicht auch an mancher Stelle Schwierigkeiten haben, die Liebe Gottes zu begreifen, weil wir selber eine menschliche Vorstellung davon haben. Und unsere menschliche Vorstellung von Liebe ist begrenzt. Mein letzter Gedanke, der Text endet damit, dass Johannes ganz stark sagt, es ist nicht schwer, die Gebote Gottes zu halten, denn jeder, der Gott zum Vater hat, besiegt die Welt. Mit der Welt ist gemeint das Böse, das, was uns dazu bringt, ungute Sachen zu tun. Und dann sagt er, dabei ist es unser Glaube, mit dem wir diesen Sieg über die Welt erringen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so meine Lebenserfahrung und die von Johannes, ist anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht schwer, Gottes Gebote zu halten und es ist ganz leicht, die Welt zu besiegen. Das ist eine Sache, da muss ich sagen, das geht mir nicht immer so. Und ich habe überlegt, woran kann das liegen oder was für einen Sinn kann ich dahinter sehen, hinter dieser Aussage, die Welt ist besiegt. Das ist ganz leicht, die Gebote Gottes zu halten, wenn ich es in meinem eigenen Horizont nicht erlebe. Es könnte ja daran liegen, dass ich einfach kein richtiger Christ bin, aber Johannes ein richtiger Christ ist. Oder aber, dass ich der normale Christ bin und Johannes so ein Überchrist war. Oder dass sich in den letzten 2000 Jahren was so verwässert hat, dass bei Johannes der Sieg des Glaubens immer noch richtig voll funktioniert hat. Und nach 2000 Jahren ist das so ein bisschen, also ist der 2000. Aufguss, da wirkt es nicht mehr. Was soll man sich darunter vorstellen, dass der Glaube die Welt besiegt? Und was hat das mit Gebot und Liebe zu tun? Ich habe für mich folgenden Gedanken gefunden. Ich glaube, dass Liebe tatsächlich die stärkste Kraft ist. Und das kann man einfach mal so sagen und da werden viele nicken und sagen, ja, Liebe ist eine starke Kraft, was ich schon an verrückten Sachen aus Liebe getan habe oder so. Aber wenn wir uns die Welt angucken, dann müssen wir sagen, Hass kann auch eine echt starke Kraft sein. Und wie viele Teile von der Welt werden von Hass regiert? Und eigentlich ist vielleicht noch nicht mal irgendwie Hass, die Nummer, wo man sofort sagen würde, davon wird die Welt regiert, sondern vielleicht ist es eine viel unauffälligere Sache, die die Welt viel stärker regiert, nämlich Gier. Wenn wir